Ich grüße euch, ihr Heiligen und Geliebten Gottes. Grüße auch nochmal an unsere Gemeinden, die jetzt dabei sind im Stream oder auch unsere Marburger Zeit versetzt. Aber jetzt schrieb gerade schon der Andreas Günther aus Bad Aurelsen, die sind dabei. Andere hier in Hamburg, weiß ich, die Schenefelder, in Wetzlar, in Nürnberg, habe ich noch wen vergessen. Toll, dass ihr dabei seid. Gott segne euch. Wir haben hier eine gesegnete Zeit schon mit der Konferenz. Und Gott hat geredet und es ist ja wunderbar, man kann die Sachen tatsächlich hören. Mein Problem ist, ich mache das dann nicht. Ja, ich kaufe mir dann so einen CD-Pack von so einem Kongress und dann kommt er irgendwo ins Regal und so. Aber es ist natürlich möglich. Und man kann auch in Hauskreisen nochmal sagen, wir nehmen uns mal so ein Ding vor, reden drüber, verabreden uns dazu. Dann macht man es manchmal eher, als wenn man denkt, ja, irgendwann, wenn ich mal Zeit habe. So, ich habe das alles nicht gehört jetzt in der Pandemie. Also irgendwie, da hatte ich Zeit. Ne? Wir haben den heiligen Gott betrachtet. Wir haben auch gefragt, natürlich, was ist unsere Beziehung zu ihm? Wie stehen wir zu ihm? Sagt jemand, ja, dann ging es ja doch um uns, aber immer im Aufschauen auf diesen Gott. Also Gott ist nicht irgendwie Zweck, damit es uns besser geht oder wir gesegnet sind oder so, sondern er ist er. Und da ist die Frage, wie verhalten wir uns zu ihm? Wir waren dabei ziemlich auf der persönlichen Ebene. Wo sind wir als Einzelne? Und das ist natürlich so der erste Kontaktpunkt für jede von uns. Wir wollen heute nochmal schauen, wo stehen wir als Gemeinde der Glaubenden vor diesem heiligen Gott. Und wir sind in diese Welt gestellt. Schon mal gehört, heilig heißt nicht, dass man sich irgendwo verkriecht. Wir stehen in dieser Welt. Was heißt das? Deshalb das Thema heilige Gemeinde in der Welt. Und ich möchte einige Verse mit euch lesen, die klangen schon mal ganz kurz an gestern aus dem ersten Petrusbrief. Und wenn ihr ein Schwert dabei habt, was immer gut ist, schlagt doch auf. Es gibt die auch als App, die Schwerter. Erster Petrusbrief, Kapitel 2. Und ich lese die Verse 1 bis 10. Ich werde das nicht alles auslegen, aber wir kommen da an verschiedenen Punkten rein. 1. Petrus 2, 1 bis 10. So legt nun ab, schreibt der Apostel Petrus, alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine, erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift in Jesaja 28, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar, für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Zitiert er die Psalmen und nochmal Jesaja. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr einst nicht ein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, die ihr einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Amen. Wir sind als Gemeinde gebaut auf das Fundament Christus. Wenn du ein bisschen im Glauben unterwegs bist, dann hast du gelernt, Eigeninitiative trägt nicht. Als ich mich bekehrt habe mit 16, hatte ja nie wieder so viel Kraft im Leben, habe ich dies und das und jenes angefangen für Jesus. Und das hatte aber kein Fundament. Das war irgendwie mein frommer Aktivismus. Und vieles davon ist relativ schnell wieder in sich zusammengefallen. Was nicht heißt, dass ich es nicht später nochmal versucht hätte. Also wenn nicht er das Fundament ist, dann haben wir keine Chance. Wenn du sagst, ich möchte mal ein bisschen christliche Werte leben und so, das ist irgendwie auch besser, wenn alle sich an die 10 Gebote halten würden, dann sähe es doch anders aus. Ja, schön, aber das trägt nicht. Aber er ist das Fundament. Er ist, sagt Petrus hier, der Eckstein. Das ist der an der Ecke des Hauses, auf den das Mauerwerk ruht. Ihr kennt das so, manche so alten Steinhäusern, dass dann immer so über Eck langer, kurzer Stein gebaut ist. Und das trägt die Struktur. Und so ein Eckstein, der gibt auch eine Orientierung, wie die Wand gebaut wird. Also hast du irgendwo die Flucht, von der Ecke her dann weiter zu mauern. Das heißt, er gibt Orientierung und daran wollen und müssen wir uns messen lassen, ob wir uns daran orientieren, ob wir in dieser Spur sind. Das ist der Maßstab, nicht was ich mir ausdenke und was ich mir vorstelle. Haben Leute irgendwo mal gehört, dass Gott die Liebe ist, dann haben sie ihre Idee, was Liebe sein könnte und dann messen sie die Bibel da dran und sagen, nee, das passt aber nicht. So rum funktioniert das nicht. Sondern er ist die Liebe, das heißt, von ihm her definiert sich, was Liebe ist. Und so rum wird dann ein Schuh draus. Und Petrus sagt und zitiert hier die Schrift, dass dieser Eckstein aber für manche ein Stein des Anstoßes ist, über den sie stolpern. Und gerade der, über den sie gestolpert sind, den nimmt Gott und ehrt ihn dann und sagt, ja, auf den baue ich aber mein Haus. Aber an diesem Eckstein scheiden sich die Geister, auch das erleben wir. Auch davon haben wir schon gesprochen gestern und dann müssen wir uns nicht wundern, wenn nicht alle jubeln. Und es ist immer diese doppelte Reaktion, da hat Christoph von gesprochen, dass es irgendwie ein Befremden gibt, die sind irgendwie komisch, aber auch, wenn es gut läuft, eine Faszination. Was ist bei dir anders? Ich hatte einen Freund, mit dem ich mich zusammen bekehrt habe, der hat dann eine Bürokaufmannslehre gemacht in so einem Handwerksbetrieb, kleiner Betrieb, und hat sich dann geweigert, mit 17, 18 den Chef zu verleugnen am Telefon. Ne, also Chef ist, ja, sag mal, ich bin nicht da. Nee, das, ja, das sage ich nicht. Ich lüge nicht. So, und das gab interessante Gespräche mit seinem Anleiter, der sich am Ende bekehrt hat. Er sagte, irgendwie der Typ ist strange, aber was treibt den an? Warum ist der so? Und vielleicht fliegst du auch raus und der bekehrt sich nicht, kann auch sein. Das ist der Stein des Anstoßes, ja? Aber wir haben da dieses Fundament und ein anderes haben wir nicht. Von daher kannst du nicht aus, klar kannst du dir aussuchen, aber ist nicht so gut. Sagst, ja, nee, dann könnte ich Ärger kriegen. Ja, so ist das. Jesus sagt, guck mich an. Wenn sie mich abgelehnt haben, willkommen im Club. Okay, Jesus der Eckstein und gleichzeitig Jesus der Bauherr, Matthäus 16. Ich will, sagt er zu dem Petrus, der das hier schreibt übrigens, auf diesen Felsen, du bist der Rock, ja, du bist der Fels, auf diesen Felsen baue ich meine Gemeinde. Baue ich, Jesus, meine Gemeinde, nicht baue du mal, ich baue auf dir meine Gemeinde und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwinden. Das ist die Grundlage für dieses Haus. Und was bauen wir dann? Wer sind wir dann? Petrus sagt, wir sind durch Christus geheiligt und berufen. Durch Christus geheiligt und berufen. Also Vers 5. Ja, erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft Und nochmal in Vers 9, ihr seid die königliche Priesterschaft, das heilige Volk. Und wir haben schon gehört, heilig heißt nicht, wir sind irgendwie was Besseres, sondern heilig heißt in diesem Zusammenhang eigentlich geheiligt, abgesondert, ausgesondert, reserviert. Also kennst du im Western, wenn der Boss in den Saloon kommt und sagt, ja, Whisky, aber meine Flasche, ja, die ist heilig. Das, was da drin ist, ist vielleicht nicht unbedingt heilig, so in unserem Maßstab, aber die ist nur für ihn. Und es gibt nicht nur heilige Menschen und einen heiligen Gott, sondern auch heilige Gegenstände, eben in diesem Sinn. Jetzt nicht die Zeit, uns die Geschichten anzugucken, aber es zum Beispiel gibt Gott in 2. Mose, haben wir gestern uns ein bisschen mit beschäftigt, Anweisungen, wie das Salböl hergestellt werden soll, mit dem die heiligen Geräte geheiligt werden. Geheiligt heißt also ausgesondert für Gott, reserviert für Gott. Und dann gibt er hier das Rezept und sagt dann, Moment, Aaron, seine Söhne sollst du auch salben und sie mir zu Priestern weihen. Eine heilige Salbe soll mir dies Öl bei euch Nachkommen sein. Auf keines anderen Menschen Leib soll es gegossen werden. Du sollst es auch sonst in der gleichen Mischung nicht herstellen, denn es ist heilig. Wer solche Salbe macht oder einem Unberufenen davon gibt, der soll aus seinem Volk ausgerottet werden. Und dann geht es weiter mit dem Weihrauch, Räucherwerk für den Tempel. Und dann heißt es zum Schluss auch, wer es macht, damit er sich an dem Geruch erfreue, der soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Also skurril für uns vielleicht, aber der Punkt ist, das ist für den Gottesdienst, das ist für die Verherrlichung Gottes bestimmt und für nichts anderes. Du kannst dir irgendwelche Räucherkerzen besorgen oder so, aber nicht dieses Zeug hier. Das ist nur für den Herrn. Aber es gibt in Nehemia eine Geschichte, so zum Ende des Buches, dass da einer der Priester, der für die Kammern am Hause Gottes zuständig ist, eine dieser Kammern irgendwie an einen Verwandten vermietet. So für Storage irgendwie. Ne? Der hat da seine Biertischgarnituren drin oder sonst irgendwas. Seinen Wohnwagen stellt er da unter. Und Nehemia kriegt das dann mit und dann wird das der ganze Krempel rausgeräumt, rausgeschmissen, ohne Benachrichtigung vorher. Und dann wird mit Räucherwerk, hier wie aus 2. Mose 30, diese Kammer wieder geheiligt. Das, ne, wir sagen jetzt im Neuen Bund, ne, so Haus ist Haus und so, aber dieses Haus ist dazu da, den Herrn zu verherrlichen. Und da kannst du auch nicht irgendeine Kammer noch als Abstellraum benutzen, dass da einer sein Motorrad reinstellt im Winter. Also es ist heilig. Es ist für Gott. Das ist der Punkt. Ihr seid heilig, heißt, ihr seid ausgesondert, um Gott die Ehre zu geben. Das ist unsere Berufung. Gott zu verherrlichen mit allem, was wir sind. Und wenn du dich bekehrst, wir haben das oft in dieser aktiven Sprache und das ist ja auch richtig, ich habe eine Entscheidung getroffen, dann bin ich nach vorne gegangen, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Aber weißt du, was da auch passiert ist? Und eigentlich ursächlich passiert, ist, dass der heilige Gott seine Hand auf dein Leben gelegt hat und gesagt hat, du bist mein, du gehörst mir. Ich will entscheiden, was mit deinem Leben passiert. Und nebenbei, das ist das Beste, was dir passieren kann. Wenn irgendwer anders das macht, dann lauf. Ja? Aber der heilige Gott sagt, du gehörst zu mir. Du bist berufen, zu meiner Ehre zu leben. Du bist geheiligt für mich. Und dann fängst du an, du bist da eingetreten, ja, du bist jetzt ein Fußballer, weil du jetzt da die Turnschuhe anhast, haben wir gestern gehört. Und jetzt fängst du an, da über den Ball zu stolpern. Okay, das ist der Weg des Glaubens. Ja? Aber du bist berufen und bist heilig. Und zu was bist du berufen weiterhin? Zwei Dinge will ich hier nennen aus unserem Text. Er baut euch zum geistlichen Hause. Ihr seid ein Haus, also wir sind in einem Haus, das hat witterungsbedingt. In der Pandemie haben wir häufiger Open Air gefeiert und dann konnte man ein bisschen mehr machen. Aber ihr seid ein Haus, wir sind das Haus Gottes. Und das ist, der Epheserbrief sagt, ihr werdet erbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Er wohnt in uns. Und gestern haben wir gesagt, er wohnt in dir persönlich, das sagt Paulus auch. Aber das ist vor allem eine Zusage für die ganze Gemeinde. Wir als Gemeinde Gottes, ihr hier Ansgar-Kirche Hamburg-Mitte, wir als Ansgar-Family, wir als Christen in diesem Land, wir sind Wohnung Gottes im Geist. Er ist in unserer Mitte. Wir sind nicht ein Trachtenverein mit religiöser Färbung oder irgendein Fanclub oder sonst irgendwas, sondern der Heilige wohnt hier. Es gibt dieses Bethel-Lied, wo es dann so eine Bridge gibt. Ich glaube, die Kim Walker singt das. I wanna talk about you. I don't wanna talk about you like you're not in the room. Also ich will nicht über dich reden, als wärst du nicht im Zimmer, singt sie zu Jesus. Machen wir manchmal. Diskutieren über Gott, als wenn er nicht da wäre. Also wenn du über Merkel diskutierst oder Laschet oder was weiß ich. Ne? Nein, er sitzt dabei und sagt, darf ich auch mal was sagen? Wir sind eine Wohnung Gottes im Geist und geistliches Haus heißt ja auch, da ist Raum für Menschen. Und nochmal, das ist nicht gemeint in erster Linie in diesem Gebäude, sondern in diesem geistlichen Bau der Gemeinde. Da soll Raum sein für Menschen, die neu dazukommen, die zerschlagenes Herz haben, die Liebe brauchen, die anstrengend sind. Betrifft immer auch die schon länger dabei sind, die sind manchmal auch anstrengend. Manchmal sind die anstrengender als die neuen. Ne? Aber und ihr seid berufen, das ist das andere, was ich hier in dem Text sehe, ihr seid berufen, Priester zu sein. So im evangelischen, freikirchlichen Kontext ein bisschen ungewöhnlich. Wir tragen jetzt auch nicht mehr so oft Talar hier und so, aber da sind nicht die Pastoren gemeint, Pastorinnen. Was ist ein Priester? Ich habe mal in Duden geguckt, habe ich euch auch mitgebracht. Ein Priester ist ein als Mittler zwischen Gott und Mensch auftretender Träger eines religiösen Amtes, der eine rituelle Weihe empfangen hat und zu besonderen kultischen Handlungen berechtigt ist. Wow. Das ist gar nicht schlecht. Da ist jemand, der hat also eine rituelle Weihe empfangen. Das ist passiert, als du wiedergeboren wurdest. Und du bist ein Mittler und du vollziehst kultische Handlungen. Also Opfer in der Regel. Opfer und Mittler. Das sind die zwei Punkte, die ich angucken will. Was sind das für Opfer? Ein paar will ich nennen, die wir bringen. Also es geht nicht um irgendwelche Lämmer oder Kälber oder Turteltauben, die zerteilt werden müssen oder auch nicht. Sondern es sind andere Opfer, die wir bringen. Na, was sagt Petrus zu Opfern? Geistliche Opfer. Also zum Beispiel Römer 12 gibt es ein ziemlich großes Opfer, was du bringen sollst. Das ist der vernünftige Gottesdienst, nämlich, dass ihr eure Leiber euch selbst hingebt. Als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also das erste Opfer, was dieser Priester bringt, der du bist, der ich bin, ist, dass wir uns selber bringen. Sag nicht etwas. Ich habe immer diese Vision so bei der Kollekte, dass dann die Leute wiederkommen und sagen, das nennt ihr ein Opfer, jetzt geben wir die Körbe nochmal rum. Ne? Nein, ich gebe mich selbst. Und sage nicht 10% von meinem Leben gehören dir, Gott, nicht der Sonntagmorgen, nicht wenn ich mal irgendwie Zeit habe oder geistlich drauf bin, sondern mein ganzes Leben. Mein Geld, meine Sexualität, meine Freundschaften, meine Politik, whatever. Meine Fantasie, jawohl. Kannst du dir jetzt vorstellen, was, ne? Wir opfern uns selbst. Und, du hast es schon gesagt, Hebräer 13, so lasst uns nun durch ihn, durch Christus, alle Zeit Gott das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Lobopfer ist ein interessantes Wort. Das heißt ja, das kostet was. Also wenn du richtig gut drauf bist, irgendeiner Wahnsinnskonferenz wie hier in Hamburg oder und es geht so richtig ab, dann ist das ja kein Opfer, da Gott zu loben. Aber wenn du ganz unten bist, wir haben gestern über das Leid gesprochen, wenn du da in dem Feuerofen drin bist und noch nicht gleich rauskommst, dann ist das Lob ein Opfer. Sagst du, ich weiß hier nicht aus und ein, aber eins weiß ich, du bist gut. Und das ist, ich will dir das sagen, das ist kostbar. Das ist kostbar in den Augen, im Herzen deines Vaters. Wenn du ihn dann lobst. Sagst, ich habe keine Ahnung, ich weiß nichts, ich weiß nicht, was ich fühle. Aber I praise you in the storm. Ne? Ich seh dich gar nicht, weil da Nebel ist, aber ich gebe dir die Ehre. Opfer ist auch ganz praktisch, dass Pastor Olaf hat immer von Lobopfer, wie hat er es gesagt, das Lobopfer eures Geldbeutels. Das war immer die Einführung zur Kollekte, kriegen wir hier auch gleich noch. Auch eine Form der Anbetung, ne? Oder ja, du zeigst dann, was du anbetest. Philipper 4, Vers 18. Ich habe aber alles erhalten und habe Überfluss. Da geht es um die Spenden von der Gemeinde. Ich habe in Fülle, nachdem ich durch Epaphroditus empfangen habe, was von euch gekommen ist, ein lieblicher Geruch, ein angenehmes Opfer, Gott gefällig. Und exegetisch ist klar, dass er hier keine Duftkerzen bekommen hat, sondern es geht um finanzielle Gaben. Mit dem ist das nicht wunderbar. Also Geld ist ja irgendwie eine zwiespältige Angelegenheit, wenn man es hat und wenn man es nicht hat auch. Aber du kannst es einsetzen zur Verherrlichung Gottes. Und nicht erst, wenn du ganz reich bist oder nicht nur, solange du nicht ganz reich bist. Ja, ich habe so viel Verantwortung, ich kann jetzt nicht. Sondern mit dem wenigen oder vielen, was du hast. Und Gott freut sich daran. Und er sieht durch deine Gabe hindurch in dein Herz. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und schließlich noch ein Opfer, von dem Paulus spricht. Römerbrief nochmal. Römer 15, da spricht er über seinen Auftrag der Mission. Damit ich ein Diener Christi Jesu unter den Heiden sei, Römer 15, 16, um das Evangelium Gottes priesterlich auszurichten, damit die Heiden ein Opfer werden, das Gott wohlgefällig ist, geheiligt durch den Heiligen Geist. Und natürlich ein Opfer, was lebendig ist, was die wieder Lobopfer darbringen. Also im Prinzip ist das Multiplikation hier. Die Heiden werden ein Opfer, nicht indem, dass die da auf dem Altar liegen, sondern die geben sich wiederum Christus hin. Die geben ihm die Ehre. Die geben für andere und so weiter. Und tragen das auch wiederum weiter. Und so richten wir diesen priesterlichen Dienst aus. Und da ist schon dieser Mittlerdienst mit drin. Da seht ihr, da wird was weitergegeben. Wir haben nun gelernt seit der Reformation, dass wir doch gar keine Mittler brauchen, dass wir doch durch Christus direkten Zugang haben ins Heiligtum. Das ist natürlich richtig. Ich habe mich bekehrt. Er hat mich angerufen, allein durch Christus, allein durch den Glauben. Und doch hat er ja Menschen gebraucht, um diese Botschaft zu mir zu bringen. Du sagst, ja, ich habe mich zu Hause durch ein Buch bekehrt. Ja, okay, wer hat das Buch geschrieben? Ne? Manchmal gibt es Gott das irgendwie im Traum. Aber selbst in diesen Träumen, von denen wir hören, gerade in der islamischen Welt, ist dann der Bestandteil des Traums oft, geh in die Stadt und da wirst du einen treffen und der erzählt dir mehr. Also Gott hat es so gewählt, er könnte das ja einfach so machen. Ohne, also viel irgendwie Irrlichterei von uns da aussparen, wenn er auf direktem Wege in die Herzen sprechen würde. Aber er hat es so gewählt, dass er seine heilige Gemeinde gebraucht, um Mittler zu sein für seine Botschaft. Um Menschen in Verbindung zu bringen mit ihm. Und für deine Nachbarn, für deine Kollegen, die Jesus nicht kennen, ist Jesus der einzige Weg. Die haben keine Ahnung von ihm. Die wissen nicht, wo dieser Weg ist. Und die werden den von alleine auch nicht finden. Und die können, wenn du denen sagst, ja, schau nicht auf mich, schau auf Jesus, die können Jesus nicht sehen. Aber die können dich sehen. Und vielleicht könntest du ihn, ne? Ein Mittler sein, ein Hinweisschild, so ein Verkehrsschild ist auch ein Mittler. Ja, da geht es zur A7. So kannst du zu Jesus hinführen. Ich gehe mal weiter. Das knüpft an das an, was wir gestern vom Lionel gehört haben. Ich mache ganz viel Werbung hier, damit ihr das alles noch hört. Du hast eine geistliche Berufung, eine priesterliche Berufung in deinem Umfeld. Und du kannst den Herrn fragen, wo das genau ist. Das kann sein in dem Viertel, in dem du wohnst. Das kann sein an der Stelle, wo du arbeitest. Das kann in einem Verein sein, wo du aktiv bist. In einer Partei. In der Schule, an der Uni. Er hat dich da reingestellt. Nicht einfach aus Zufall. Und die anderen Leute sind nicht nur dazu da, dass die dir in der Kantine, in der Schlange vor dir im Weg stehen, sondern, kennt ihr das, mir geht das so, wenn ich einkaufen gehe, ne? Ich will da nur durch. So. Das ist, die anderen sind nur irgendwie Barrieren. Ich sehe gar nicht die Menschen. Aber er hat dir einen priesterlichen Dienst gegeben. Sagen, wie kannst du, dass ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, sagt Petrus. Und was ist, vielleicht kannst du das ganz klar benennen. Und vielleicht kannst du Gott fragen, wo ist denn dieser Platz für mich? Vielleicht gibt es auch zwei oder drei, das kann auch sein. Aber und dann nimm auch die Zeit dafür. Na, wir haben manchmal, ich habe es gesagt, so, die Nachbarn, die merken nur, wir haben keine Zeit und sind sonntags unterwegs. Wo können wir diesen Raum haben und Raum geben? Wir haben, einige von euch kennen unseren zweiten Pastor in Marburg, den Matthias. Grüße dich. Matthias ist ein wunderbarer Mann Gottes, der sehr hingegeben lebt und der ein sehr extravagantes Hobby hat. Der ist als Pilot mit so einem Leichtflugzeug oder so, korrigiere mich nachher, unterwegs. Neulich unseren Jüngsten mitgenommen auf so einem Rundflug über Marburg. Das ist so ein Flugverein in der Nähe von Marburg, kleiner Flugplatz. Und er ist da aktiv in diesem Verein und ist ein sehr verlässlicher Mensch und deshalb lieben die ihn. Und irgendwann wurde deutlich, das ist nicht einfach nur ein Hobby, sondern er hat da einen priesterlichen Dienst. Und er ist da vertrauenswürdig. Er ist in der Politik, die es auch in so einem Verein gibt, nicht mit drin. Dann ist jemand verunglückt, im Autounfall, nicht mit dem Flugzeug. Und die wussten überhaupt nicht, was macht Trauerfeier, wie geht das? Keiner von denen hat irgendwie Kontakt zur Kirche. Sagt, du bist doch Pastor. Und dann haben die einen großen Hangar ausgeräumt. Und er hat, ich glaube, Predigtext war Johannes 3,16. Eigentlich ist er ein Harmoniemensch, aber ne? Und hat diesen priesterlichen Dienst ausgerichtet. Manchmal sagt er sonntags, ne, ich kann nicht in den Gottesdienst kommen, wir haben da irgendwie Tag der offenen Tür. Und ich sage, geh im Frieden. In dein Missionsfeld. Wo ist dein Dienst? Wo ist deine Berufung? Wo stellt Gott dich hin? Und da stehst du nicht alleine, sondern da stehst du in der Verbindung mit deinen Geschwistern. Wir haben letzten Sonntag eine Frau in ein afrikanisches Land ausgesandt, die wir unterstützen, die dort mit Wycliffe unterwegs ist. Ich habe gesagt, wir verabschieden die nicht, sondern sie ist Außendienstmitarbeiterin von unserer Gemeinde. Und wenn du in einen Sportverein gehst, wo du einen priesterlichen Dienst hast, bist du Außendienstmitarbeiter deiner Gemeinde. Und du kannst in einem Hauskreis den Leuten sagen, betet für mich, wir haben Sommerfest, ich will Liebe von Jesus weitergeben. So, ich bin jetzt in einem Konflikt mit der Zeit und mit der leitenden Pastorin. Ich will doch noch den Gedanken anreißen. Wir sind als Christ, ich habe davon jetzt ja schon gesprochen, wir sind mit Christus in diese Welt hineingestellt. Wir haben gestern schon davon gehört, Jesus sagt in Johannes 17, ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Ja? In der Welt, nicht von der Welt. Christine Kane, einige kennen die von Hillsong, Australien, hat mal in einer Predigt gesagt, das Problem ist, viele Christen sind, aufgepasst, von der Welt, aber nicht in der Welt. Ja, also wir sind in unserem Denken, in unseren Haltungen, in unseren Prioritäten, genauso wie alle anderen, aber wir haben uns abgesondert. Das ist gut, das ist dann vielleicht auch kein Verlust an der Stelle. Aber wir sind gerufen, in der Welt zu sein. Und das ist jetzt nicht nur geografisch, ich bin halt noch nicht im Himmel, so wie die Zeit rumkriegen, sondern das heißt, ich bin in der Welt, ich sehe, was hier ist. Ich spüre den Schmerz. Ich sage nicht, ich weiß gar nicht, was ihr für Probleme habt, ich schwebe hier mit einem Halleluja auf den Lippen über allem. Ich war im Dezember 2015 das erste Mal in Griechenland und auf dem Weg in der Türkei in einem Lager, das waren so Rohbauten von Ferienhäusern, ich habe da ein Bild dabei, wo die Leute gewartet haben auf die Überfahrt nach Griechenland, nach Europa. Und es lag so eine Wolke von verbranntem Plastik und Urin über diesem Ort und Hoffnungslosigkeit und Angst und Kinder in billigen Schwimmwesten rannten darum, barfuß über die Scherben. Und die türkische Aktivistin, die mich dahin geführt hat, fragte mich, was glaubst du, wo du hier bist? Und ich wollte eigentlich gerne sagen, auf einem anderen Planeten. Aber ich musste erkennen, das ist der Planet, auf dem ich die ganze Zeit schon gelebt hatte. Aber vielleicht so, mit Scheuklappen. Und es ist eine Gnade Gottes, wenn du den Schmerz spürst. Und dann Verantwortung übernimmst. Und wenn, ich hoffe, ihr wart schon wählen oder geht noch wählen, ist eine Form, in dieser Welt Verantwortung wahrzunehmen. Aber wir sind nicht von der Welt. Das heißt, diese Not, die uns konfrontiert, die muss uns nicht kaputt machen. Das habe ich bei manchen Aktivisten erlebt, die dann gar nicht mehr aus noch einwussten, die mit einer wahnsinnigen Liebe dort im Einsatz waren, aber nicht wussten, wohin damit, mit den Emotionen. Und dann wirst du wütend oder dann wirst du zynisch. Und ich kann den Schmerz spüren und doch Frieden haben und Frieden weitergeben. Und ich sage euch, ja, ich bin gespannt auf heute Abend und ein bisschen zittrig. Aber ich sage, auch wenn die AfD die Wahl gewinnt, Jesus ist König. Und sogar wenn die CDU in der Regierung bleibt und sogar wenn die Grünen gewinnen und sogar wenn die SPD gewinnt und sogar wenn die Freien Wähler eine absolute Mehrheit haben, was du willst, habe ich noch einen vergessen. Also in alle Richtungen, ihr merkt das, jeder zittert an einer anderen Stelle möglicherweise. Das ist auch okay, das ist Demokratie. Aber egal wie das ist nicht egal, wie die Wahl ausgeht. Das ist eine wichtige Wahl. Aber egal wie die Wahl ausgeht, Jesus ist König. Und die Welt geht deswegen nicht unter. Und wir gehen weiter und wir dienen Menschen in diesem Land. Und wir geben seine Liebe weiter. Und gerade weil wir nicht von dieser Welt sind, darum sind wir frei, in die Nöte dieser Welt hineinzulieben. Also ich habe keinen Bock mehr auf charismatische Kongresse, wo wir unter uns sind und eine tolle Zeit mit dem Heiligen Geist haben und loben und toben. Und was da draußen passiert, ist uns völlig egal. Und dann gehen wir raus und machen so weiter, als wäre nichts gewesen und kümmern uns nicht um die Armut dieser Welt und einen Planeten, der zerstört wird und so weiter. Nein, die Liebe Christi treibt uns in diese Welt hinein, als Menschen, die nicht von dieser Welt sind. Und dann müssen wir nicht über Relevanz von Kirche nachdenken und was wir dann als kleine Freikirche überhaupt bewegen können und so weiter, wenn wir von dieser Liebe getrieben sind. Und Jesus, wir danken dir, dass es deine Liebe ist, die uns treibt. Wir danken dir, dass du uns heiligst und du selbst bist heilig. Und du warst nicht abgesondert, sondern du warst mittendrin im Dreck. Und du bist den Weg gegangen, den dein Vater dir gezeigt hat. Und so beten wir, dass du uns klar machst, was unser Platz ist, oder dass du uns den heiligen Schubs gibst in den Gehorsam, da wo es uns schon längst klar war, dass wir auch gehen, dass wir uns nicht auffressen lassen vom Leid dieser Welt, aber dass wir es zulassen, dass unser Herz bricht für das, was dein Herz bricht. Und so verherrliche du dich durch uns in dieser Welt, dass wir nicht einfach komisch riechen für die anderen, sondern dass wir ein Wohlgeruch sind. Zu deiner Ehre. Amen.